war die Grada unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Kapitel 1: Die Geburt. Trotz der vergifteten und düsteren Atmosphäre in der Stadt war es ein strahlend warmer Tag im Frühling 1919. Mir ist kalt, schlimm kalt, dachte sich Maria und wischte sich mit dem schmutzigen Ärmel ihres Mantels den Schweiß von der Stirn. Das Fieber und die schwere Last in ihrem Bauch plagten sie zunehmend die letzten Tage. Die Zugfahrt von Rosenheim bis nach München war zu ertragen. Aber jetzt machte ihr nur der kurze Weg vom Bahnsteig am Münchner Ostbahnhof über die Orleanstraße so zu schaffen, dass sie mitten auf dem Gehweg stehen blieb. Sie atmete schwer, schwankte leicht und suchte nach einer Möglichkeit, sich kurz hinzusetzen. Marie blickte sich um. Sie kannte dieses Viertel, das sogenannte Franzosenviertel. Die stattlichen Häuser um sie herum waren größtenteils erbaut mit Geldern, die von den Franzosen als Reparationszahlung für den vorletzten Krieg 1870-71 erbeutet wurden. Alle Züge aus dem Chiemgau, Rosenheim und sogar Salzburg und Kufstein hielten hier am nahen Ostbahnhof. Und einmal im Jahr hatten die englischen Fräulein für die größeren Mädchen aus dem Heim in Stephanskirchen einen Ausflug nach München organisiert. Jetzt aber war es kein Ausflug, der Marie hierher führte. Nein, man hatte sie fortgejagt, mit nichts außer ein paar angesparten Reichsmark und der Kleidung, die sie am Körper trug. So viele schöne Häuser, dachte Marie. Da wird man schon Arbeit und ein Dach über dem Kopf für mich und mein Kind finden. Ein fleißiges Dienstmädchen braucht man jedoch immer. Der Gedanke an eine Zukunft und ein Leben in dieser Gegend ließ sie eine Weile den Schmerz, die Schwäche und das Fieber vergessen. Sie sammelte ihre Kräfte, um weiterzugehen. »Schleich dich! Aus dem Weg, du dummes Weib!« schrie sie plötzlich jemand barsch mit bayerischem Dialekt an. Er kam im Laufschritt mit einer Gruppe von insgesamt 6 jungen Männern auf Maria zu. Erschrocken machte sie den Gehweg frei, indem sie auf das kleine Rasenstück neben der Straße auswich. Die Gruppe lief gemeinsam in Richtung Bahnhof. Einige hatten Uniformjacken aus dem Krieg, andere trugen nur schmutzig-weiße Hemden und zu große Hosen mit Hosenträgern, die bei jedem Schritt wild um die dünnen Beine schlackerten. Nach dem verlorenen Krieg letztes Jahr und der andauernden Hungersnot waren dürre Gestalten mit zu großer Kleidung nichts Ungewöhnliches. Man trug das, was man hatte, übergeblieben aus Zeiten vor dem Krieg, als die Bäuche dicker und die Oberschenkel muskulöser waren. Manche trugen auch einfach ihre Soldatenjacken weiter. Ein anderes Überbleibsel aus dem Krieg waren die Gewehre der Männer. Um möglichst rasch zu laufen, hatten sie diese nicht geschultert, sondern hielten sie mit beiden Händen vor der Brust. Auf jeder Gewehrspitze war ein großes Bajonett aufgesteckt. Der Anblick der Männer war furchteinflößend für Marie. Es mussten Soldaten sein. Als der Krieg vor knapp 5 Jahren begann, waren die Soldaten aber anders. Sie hatten neue und blitzsaubere Uniformen an. Ihre Gewehre waren einheitlich geschultert. Maria erinnerte sich, wie sie die jungen Männer während ihres Marsches durch die Hauptstraße von Stephanskirchen bei Rosenheim ziehen sah. Sie wurden gefeiert und bejubelt. Als der Trupp direkt an Marias Wohnstätte vorbeigezogen war, hatten einige der Mädchen Blumensträuße in die Gewehrmündungen gesteckt. Manche hatten sich sogar von den Burschen flüchtig im Vorbeiziehen auf die Wangen küssen lassen. Maria tat das nicht. Sie hätte sich sowas nicht getraut. Dennoch war auch für sie der Beginn des Krieges wie ein riesiges Fest gewesen. Die Männer durften Abenteuer erwarten und die Frauen sich auf die baldige Rückkehr ihrer siegreichen Helden freuen. Dass jetzt, ein halbes Jahr nach Ende des verlorenen Kriegs, das Sterben, das Leid und der Hunger andauerten, hatte so niemand erwartet. Mehr noch. Die vorher weit entfernten Schlachtfelder waren jetzt in die heimischen Städte verlegt worden. Mussten Frauen und Kinder vorher nur hungern und um ihre gestorbenen Männer oder Väter trauern, so waren sie jetzt mittendrin in einem Kampf Stadt gegen Land, Straße gegen Straße, Nachbar gegen Nachbar, Sohn gegen Vater und Bruder gegen Bruder. Die alte Ordnung im Königreich Bayern war untergegangen. Ein blutiger Bürgerkrieg hatte begonnen. Die Revolutionstruppen der kommunistischen Räte standen auf der einen, die nationalkonservativen Freikorpsverbände auf der anderen Seite. Langsam tappte Maria mit ihren kurzen, dicken Beinen durch den Orleans Park auf eine Parkbank zu. Sie setzte sich mit einem tiefen Seufzer und atmete schwer. Ihr Rachen brannte jetzt wieder schrecklich und jeder Knochen in ihrem Körper schmerzte. Sie wollte gerade die Augen schließen und sich der Müdigkeit hingeben, als ein heftiger, krampfartiger Schmerz in ihrem Unterleib ihr einen Strich durch die Rechnung machte. Heilige Mutter Gottes, dachte sie, mach, dass das aufhört. Ihr Gesicht war schmerzverzerrt, der Oberkörper nach vorne gebeugt und sie umklammerte mit beiden Händen ihren schwangeren Bauch. Plötzlich lief eine warme Flüssigkeit ihre Beine hinunter. Was passiert mit mir? Nach einer Weile klang der Schmerz langsam wieder ab. Sie hoffte, dass es nur ein einmaliges Ergebnis war und die Mutter Gottes sie erhört hatte. Andererseits ahnte sie, dass dies erst der Auftakt zu einer Symphonie von Schmerzen war. Zusätzlich zur Nässe zwischen und entlang ihrer Beine brach jetzt der Schweiß aus jeder Körperpore aus. So saß sie eine Weile still. »Psst! Kind!« Maria hörte plötzlich eine weibliche Stimme hinter ihrem Rücken. »Du musst weg von hier! Siehst du denn nicht, dass hier kein normaler Mensch mehr auf der Straße unterwegs ist? Wenn die weißen Brigaden kommen, dann wird hier scharf geschossen. Die nehmen keine Rücksicht. Jeder, der im Weg steht, wird im Zweifelsfall erschossen. Die wollen den Ostbahnhof erobern. Morgen sollen neue Truppen mit dem Zug von Oberland in der Stadt ankommen.« Sie drehte schmerzhaft ihren Kopf in Richtung der Stimme und sah eine ältere Frau in der halb geöffneten Hoftür eines der Häuser stehen. »Ich kann jetzt nicht weg«, antwortete sie. »Ich habe keine Kraft mehr und bin in der Hoffnung, das Kind will kommen. Wo soll ich denn hin?« »Du musst hier weg, sonst bleibt nichts am Leben, weder du noch das Kind. Da vorne ist ein Hotel, siehst du das?« Maria wandte sich von der Frau ab und blickte in eine andere Richtung. Dort war ein neues, stattliches, vierstöckiges Gebäude mit einem großen Schild an der Fassade. Maria las: »Hotel Stadt Rosenheim.« »Ja, ich sehe es«, rief sie der Frau zu, »aber ich habe nicht genügend Geld für ein Hotel.« Die Frau blickte sich sorgfältig in alle Richtungen um und bewegte sich rasch auf Maria zu. Sie wollte ihr gerade unter die Schulter greifen, um ihr aufzuhelfen, als sie den Schweiß, die roten Wangen und die tiefliegenden Augen in Marias Gesicht bemerkte. »Mein Gott, du hast Fieber!« Sie wich sofort zwei Schritte zurück. »Hast du die spanische Grippe? Die halbe Nachbarschaft ist dran gestorben, als ob Krieg und Revolution nicht ausreichen. Bleib mir bloß weg. Geh da in das Hotel und such dir ein Zimmer. Heute wird nimmer gezahlt. Heute wird geschossen, wenn man etwas haben will.« Sie schüttelte ihren Kopf und ging rasch wieder zurück. »Armes Ding. Gott behüte dich und er schütze mich vor dieser vermaledeiten Krippe«, murmelte sie, als sie hinter der Hoftür verschwand. Maria erhob sich mühsam von ihrer Parkbank. Die Kopfschmerzen und das Brennen im Hals nahmen weiter zu. Sie bewegte sich langsam und dennoch fiel ihr das Atmen zunehmend schwerer. Sie schleppte sich die wenigen Stufen von der Straße bis zum Hoteleingang hoch. Die Tür stand sperrangelweit offen. Kurz bevor sie in das Foyer ging, kam die nächste Wehe. Dieses Mal noch heftiger als zuvor. Sie hielt sich an das Treppengeländer umklammert, atmete kurz und stoßweise und konnte sich gerade noch auf den Beinen halten. Nach etwa 3 Minuten war es besser. Sie atmete tief durch. Langsam schritt sie in das Hotel zur Rezeption. Es war keine Menschenseele anwesend. Die Möbel waren verrutscht, Zeitschriften lagen neben Flugblättern zerrissen auf dem Boden und es erschien ihr, als ob hier bis vor kurzem ein reges und heftiges Treiben stattfand. »Entschuldigung, ist da jemand?« rief sie in den leeren Raum. Nachdem sie horchte und keine Antwort bekam, ging sie langsam zur Rezeption. Sie beugte sich etwas nach vorne, um einen besseren Blick in den offenen Raum rechts hinter dem Empfangstresen zu erlangen. Zunächst sah sie nichts. Sie beugte sich langsam zurück und blickte auf den Boden. Eine Pfütze? Hat da jemand was verschüttet? Ihr Blick folgte dem dunklen Fleck auf dem Boden, bis sie in das bleiche Gesicht eines etwa 50 Jahre alten Mannes sah, der regungslos in einer Blutlache lag. Vom Hals abwärts war sein Hemd dunkelrot durchtränkt und in seinem Brustkorb klaffte eine tiefe Wunde. »Heilige Mutter Gottes, der ist tot. Erstochen worden. Die Bajonette der Soldaten.« Sie hielt sich die Hand vor den Mund, um einen Schrei zu unterdrücken. Erneut blickte sie um sich, dieses Mal besonders vorsichtig. Weiterhin sah und hörte sie nichts. Hinter dem Rezeptionstisch, über der Leiche des Mannes, war ein hölzernes Regal mit vielen Fächern und mit Messing beschlagenen Schildern mit den jeweiligen Zimmernummern. An kleinen Haken unter den Beschlägen hingen einzelne Schlüsseln mit schweren Anhängern. Marie ging vorsichtig links am Tisch vorbei, um ja nicht in die Blutlache zu treten oder gar den toten Mann berühren zu müssen. Sie streckte sich lang und griff im ersten Fach unten links den Schlüssel mit der Nummer 1. Unter einer enormen Kraftanstrengung und behindert durch eine weitere Wehe fand sie endlich das zu dem Schlüssel gehörende Zimmer. Es war glücklicherweise der erste Raum im ersten Stock des Hotels. Sie sperrte die Tür auf, trat ein und sah ein gemachtes Bett in einem nett eingerichteten Zimmer mit kleinem Tischchen am Fenster und einer Waschschüssel auf einer Kommode. Sogar eine frische Blume steckte in der Vase auf dem kleinen Tischchen. Aber all das war jetzt nebensächlich. Es zählte nur das Bett. Ohne auch nur Mantel und Schuhe auszuziehen, ließ sie sich mit dem Rücken auf die Matratze fallen. Sie schlief sofort ein. Obwohl sie jetzt endlich Ruhe und eine bequeme Liegeunterlage hatte, wurde sie nach nur wenigen Minuten wieder wach. Ein heftiger Hustenanfall befiel sie mit stechendem Schmerzen vom Rachen bis in den Brustkorb. Jetzt fiel ihr sogar in Ruhe das Atmen zunehmend schwer. Sie wusste, dass wenn nicht bald ihr Kind zur Welt kommt, sie beide, Mutter und Kind, an dieser Krippe sterben würden. Die nächste Wehe kam. Diese war anders. Unter dem Schmerz hatte sie jetzt das Gefühl zu pressen. Sie war unfähig zu schreien und röchelte. Mühsam zog sie ihren Schlüpfer aus und nahm das Kinn auf die Brust und presste, immer stärker pressen. Pressen, bis sie das Gefühl hatte, ihr Kopf würde platzen. Pressen, pressen. Und plötzlich ging alles ganz schnell. Wenige Augenblicke später lag das neugeborene Kind zwischen ihren gespreizten Beinen. Sie nahm das kleine Ding hoch, sah, dass es ein Junge war und legte es sich auf den Bauch. Der Säugling schrie kurz, dann wimmerte er und schlief ein. Noch bevor die Nachgeburt kam, fiel die vollends entkräftete Maria in eine tiefe Ohnmacht. Sie erwachte wieder, als sie Schüsse und Stiefelgetrampel im Treppenhaus hörte. Das Kind auf ihrem Bauch machte sanfte Atembewegungen. Maria fiel jedoch die Kraft, sich aufzusetzen, das Kind warm einzuwickeln, ihm die Brust zu geben und sich anschließend schleunigst aus dem Staub zu machen. Sie blieb schwitzend und keuchend liegen und versuchte dem Treiben außerhalb ihres Zimmers zu folgen. Lautes Geschrei war jetzt im Treppenhaus zu hören. »Kommt raus, ihr feiges Kommunistenpack! Wer sich nicht stellt, wird sofort erschossen!« Nach einer kurzen Pause die gleiche Stimme etwas leiser. »Kameraden, von oben bis unten wird das ganze Kommunistennest durchsucht. Kein Erbarmen zeigen. Wer sich nicht stellt, dem soll es genauso gehen wie diesem lausigen Portier, der meinte, er könnte seine roten Freunde im Hotel verstecken.« Maria hörte weiteres Getrampel, den Krach aufgebrochener Türen, Geschrei und Schüsse. Der Lärm kam immer näher. Ängstlich sah sie zur Tür. Mit einem lauten Krach flog der Türknopf aus der Verankerung. Die Tür wurde aufgeschlagen und zwei Männer mit nach vorne gerichteten Gewehrläufen mit aufgesetzten Bajonetten stürmten in das Zimmer. Die beiden blieben mit großen Augen vor dem Bett stehen. Der Anblick, der sich ihnen bot, war jämmerlich. Ein mit Blut verschmiertes Bett, auf dem eine zitternde, halbnackte, schwer atmende junge Frau mit tiefen Augenringen lag. Auf ihrem Bauch wimmerte ein Säugling mit bläulich-gelber Haut. »Bitte, nehmt das Kind mit. Ich kann nicht mehr. Ihr müsst ihm helfen, bitte«, keuchte Maria leise. »Der Befehl lautet, dass wer sich nicht ergeben hat, bedingungslos liquidiert wird«, rief einer der beiden Männer monoton und richtete sein Gewehr auf Marias Kopf. »Ja, siehst du nicht, dass die quasi schon tot ist?«, sagte der zweite Mann. »Da ist gleich der Ofen aus, da brauchst du nichts mehr machen.« Er blickte auf den Säugling und sprach anschließend zu Maria. »Wer ist der Vater? Ein Kommunist oder einer von uns?« »Ich weiß es nicht«, antwortete sie. »Nur bitte, bitte helft meinem Kind.« »Komm, wir gehen«, sagte der erste Mann. »Die anderen warten. Heute gründlich aufräumen und das rote Pack eliminieren. Morgen herrscht dann wieder Ordnung in unserem Lande.« Er marschierte strammen Schrittes auf den Flur. Der zweite Mann zögerte kurz, schulterte sein Gewehr, ging dann jedoch in die entgegengesetzte Richtung zur Kommode im Zimmer. Er nahm von dort ein sauberes Handtuch, ging zum Bett, nahm das Kind von Marias Bauch, wickelte es in das Tuch ein und wandte sich mit dem Bündel ab. »Warte«, sagte Maria. Sie nestelte kurz an ihrem Mantel rum, den sie immer noch anhatte, und holte ein Kuvert aus der Innentasche. »Da ist ein Brief, da steht alles drin. Bitte nimm den mit. Das Kind muss doch später mal wissen, wer seine Mutter ist.« Ohne nachzudenken nahm der Mann den Brief und schob ihn zwischen Säugling und Handtuch. Er verließ zügig das Zimmer und hastete die Treppe hinunter. Maria war jetzt allein. Sie spürte von der offenen Tür eine leichte, frische Brise in das Zimmer wehen. Sie schloss die Augen, atmete tief ein und aus, bis sie nach dem dritten Mal Ausatmen nicht mehr einatmete. Ihr Herz hörte auf zu schlagen. Sie war tot. Als der Soldat mit dem Kind im Arm das Hotel verließ, waren seine Kameraden in der Wörthstraße Richtung Wiener Platz unterwegs. Er wusste, dass sich dort am Isar-Hochufer die Freikorps-Truppen sammelten, um dann gemeinsam die am Ostbahnhof verschanzten Kommunisten zu überwältigen. Er rannte in die gleiche Richtung, unschlüssig, was mit dem Säugling geschehen sollte. Dass er das Kind überhaupt mitgenommen hatte, war irgendeinem Instinkt geschuldet, am ehesten ausgelöst durch die Erinnerung an die Geburt der eigenen kleinen Schwester vor 10 Jahren. Er war damals fasziniert vom Anblick dessen, was so langsam im Bauch seiner Mutter heranwuchs und dann plötzlich da war. Verdammte Wehmütigkeit, dachte er jetzt. Jetzt habe ich den Ärger. Ein kämpfender Freikorpssoldat mit einem Neugeborenen auf dem Arm. Als er im Schnellschritt seiner Truppe hinterherlief, hörte er plötzlich aus einem Hinterhof die Stimmen spielender Kinder. Er ging langsam in den Hof. 6 Kinder, etwa zwischen 6 und 10 Jahre alt, hüpften über die Hofplatten und kreischten laut und vergnügt. Nachdem sie den Soldaten entdeckten, blieben sie sofort stehen und waren still. Sie musterten den Mann mit dem Gewehr in der rechten Hand und einem weißen Bündel in der anderen Hand. Ein Mädchen, sie schien in der Gruppe die Älteste zu sein, trat einige Schritte vor. »Ist das eine Puppe?«, fragte das Mädchen. »Wie heißt du denn?«, fragte der Soldat, ohne zu antworten. »Pauline, und du?« Erneut antwortete er nicht auf die Frage. »Pauline, ein schöner Name. Komm mal her, Pauline, dann zeige ich dir, was es ist. Es ist ähnlich wie eine Puppe, ganz klein und lieb. Wenn du magst, dann kannst du es haben.« Das ließ sie sich nicht zweimal sagen. Pauline ging mit einem erwartungsfrohen Lächeln auf den Mann zu. Er gab ihr das Bündel und eilte rasch davon. Wieder auf der Straße wusste er nicht, ob er Erleichterung oder Scham empfinden sollte. Er verdrängte rasch den letzteren Gedanken, indem er sein Tempo beschleunigte, um seine Truppe einzuholen. Ja, nicht auffallen, dachte er. Ja, keine Fragen hervorrufen. Er rannte schnell die Straße hinunter. Die Kinder sammelten sich währenddessen um Pauline und begutachteten das Geschenk des Soldaten. Pauline nahm das Tuch etwas zur Seite und sah das Gesicht eines Neugeborenen. Sie fuhr dem winzigen etwas mit der Hand vorsichtig über den Kopf und spürte am Hinterhaupt ein leichtes Pulsieren. Ein zarter Atemfluss kam aus der Nase. »Das ist keine Puppe«, sagte sie. »Das lebt. Das ist ein Neugeborenes. Wir müssen schnell zurück ins Heim.« »Hans«, rief sie in Richtung eines Jungen, »lauf schon mal vor und sag Frau Gruber, dass wir ein kleines Kind haben, das aussieht, als ob es ganz krank ist und Hilfe braucht.« Die anderen Kinder starrten mit großen Augen und offenen Mündern auf den Säugling auf Paulines Arm. »Wenn das Kind keinen Vater und keine Mutter hat, dann gehört es jetzt uns. Wir alle werden uns darum kümmern«, sagte Pauline selbstbewusst. »Pauline«, fragte langgezogen eines der Mädchen, »ist das ein Bub oder ein Mädchen?« Pauline lupfte das Tuch etwas an. »Ich glaube, ein Bub«, sagte sie zögerlich. »Wie heißt dann unser Bub?«, fragte das andere Mädchen erneut. Pauline überlegte etwas und dann: »Bernhard heißt er. Das gefällt mir.« Sie machten sich gemeinsam auf den Weg nach Hause in das Münchner Waisenhaus.